Bibel sind oder ist, du bist eines von Milliarden von Sandkörnern im Universum, aber Gott hat dieses Universum nur für dich geschaffen. Das ist die Verheißung, wenn man es auf den Punkt bringt. Das ist die Verheißung, die Gott seinem Volk gibt, dem Volk Israel, den Söhnen Israels, wie sie sich selbst nennen, zu denen wir als Christinnen und Christen in gewisser Weise mit dazugehören, als ein Ast, der eingepflanzt wurde in diesen Baum. Und wir wollen heute schauen, wie diese Geschichte losgeht, wie Gott aus ein paar Leuten ein Volk macht, eine Nation, wie es zu dieser Nation Israel kommt. Also, wie entsteht eine Nation? Normalerweise. Wenn man nachguckt und die Gelehrten befragt, dann haben die schlaue Antworten. Die haben viel mit Blut und Boden zu tun. Also zum Beispiel, wenn du einfach von den richtigen Leuten abstammst und das richtige Blut in deinen Adern fließt, dann gehörst du zu einem Volk, zu einer Nation dazu. Der lateinische Wortstamm Natio bedeutet im Grunde auch nichts anderes als Geburt. Oder es geht in den Theorien um den Boden, um das Gebiet, auf dem man lebt. Wer also an der richtigen Stelle sein Haus gebaut hat, der ist Teil einer Gesellschaft, eines Volkes, einer Nation. Oder man definiert sie über die Sprache. Franzosen sprechen Französisch, Russen sprechen Russisch, Deutsche sprechen Deutsch. Wir wissen natürlich, dass diese Definition nicht besonders präzise ist, wenn man über eine Nation, über ein Volk nachdenkt. Aber ich bin auch so davon überzeugt, dass es noch ein viertes gibt. Ein viertes Kriterium, eine vierte Art und Weise, wie Gott eine Nation ins Leben ruft oder überhaupt, was eine Nation in ihrer Identität ausmacht. Und bei uns in Deutschland ließ sich das zuletzt im Jahr 2006 beobachten. Erinnert ihr euch? 2006? Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land? Genau, das Sommermärchen in Deutschland. Was waren wir da alle stolz, diesem Land anzugehören, Teil einer Nation zu sein, einer Bewegung, einer Begeisterung. Da sind die Fähnchen aus dem Boden gekommen. Wer da alles an seinem Auto so ein Flatterding hatte, das ist schon unglaublich. Gerade bei uns, die wir sehr, sehr zurückhaltend sind mit unserer Identität als Deutsche, mit dieser dunklen Vergangenheit. Gerade bei uns war auf einmal eine Begeisterung da, weil wir gemeinsam eine Geschichte geschrieben haben. Weil wir gemeinsam eine Geschichte durchgemacht haben und das schweißt zusammen. Und diese Geschichte, dieses Märchen, dieses Sommermärchen immer wieder zu erzählen, das begründet eine Nation und ihre Identität. Und dabei ist die Ambivalenz dieses Begriffs Geschichte schreiben durchaus ernst und wichtig. Geschichte schreibt man in dem Moment, wo etwas Großes passiert. Aber wenn man Geschichte geschrieben hat, dann fängt man eigentlich erst an, Geschichte zu schreiben. Wenn man sie nämlich aufschreibt, wenn man sie verfasst, wenn man sie immer wieder neu erzählt. Und zwar immer wieder aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, mit einer ganz bestimmten Pointe. Geschichte schreibt man, wenn man Geschichte geschrieben hat. Das ist bei uns so, das ist auch bei Abraham, Isaak und Jakob so. Und vor allem glaube ich, dass das für uns in unserem Leben gilt, mit unserer Lebensgeschichte. Das ist nämlich auch etwas, was wir selbst schreiben, was wir selbst in gewisser Weise verfassen können und wo wir uns in gewisser Weise auch aussuchen können, welchen Blickwinkel wir auf das einnehmen, was da geschehen ist in unserem Leben. Also, dass die Israeliten ihre Geschichte selbst geschrieben haben, nachdem sie Geschichte geschrieben haben, davon ist zumindest die moderne Bibelwissenschaft überzeugt. Die Theologieprofessoren an den Universitäten, die haben herausgefunden, dass wahrscheinlich Abraham, Isaak und Jakob gelebt haben, aber dass sie möglicherweise gar nichts miteinander zu tun hatten. Also diese Geschichte, dass hier Abraham der Vater von Isaak ist und der Vater von Jakob, das sagen die Theologieprofessoren, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Eher ist anzunehmen, dass das alles einzelne Stämme waren, die in Kanaan rumgezogen sind, dem heutigen Israel, dem heiligen Land, wie wir es heute nennen, dass das alles einzelne Stämme waren, die erst im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten gemerkt haben, es tut gut, wenn wir uns zusammenschließen und wir haben sowas wie eine gleiche Spiritualität, wir haben die gleichen Sehnsüchte und Träume, wir sollten zusammengehen und unser Leben und unseren Glauben gemeinsam gestalten. Und erst dann haben sie, das sagt die Wissenschaft zumindest, erst dann haben sie angefangen, eine gemeinsame Geschichte zu konstruieren und zu behaupten, nicht, das ist dein Abraham, das ist mein Jakob oder so, sondern die stehen alle in einer Reihe, die sind alle miteinander verbunden, eben dadurch, dass der eine der Vater des anderen ist. Und so kann man sagen, dass diese Geschichtsschreibung der Moment ist, in dem die Nation entstanden ist. In dem Moment, wo die Leute gesagt haben, wir konstruieren eine Geschichte, in der wir alle Teil von etwas Größerem sind, in dem Moment ist aus dieser Ansammlung von Leuten ein Volk geworden, eine Nation. Und vielleicht ist das sogar das Wichtigere. Wen interessiert es schon, ob jetzt Abraham, Isaak und Jakob wirklich Väter und Söhne gewesen sind? Wichtiger fast noch ist es, dass die Menschen sich selbst eine Identität dadurch gegeben haben, dass sie die Geschichte so und nicht anders aufgeschrieben haben. Eine Geschichte, die die Entstehung der Nation bedingt, aber auch eine gebrochene Geschichte, genau wie unsere Lebensgeschichten meist gebrochen sind. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Der erste Schwerpunkt in der Erzählung der Urväter liegt auf dem Aufbruch Abrahams, der aus einem fremden Land von einem ihm bis dahin fremden Gott gerufen wird, um in das Land zu ziehen, das eben später das Heilige Land genannt werden soll. Ihr Lieben, meine Familie und ich, wir befinden uns gerade in einer sehr ähnlichen Situation. Auch wir sind im Aufbruchsstress, im Umzugsstress. Da gibt es eigentlich gar nichts zu lachen, das ist eher traurig. Also, ehrlich gesagt, das ist für uns richtig anstrengend, obwohl wir das Umziehen gewohnt sind. Unsere Tochter Helene ist 3 Jahre alt und das wird schon ihr 4. Wohnsitz sein. Also, ihr wisst, wovon ich rede. Wir sind das Umziehen gewöhnt und trotzdem, 2 Wochen sind es noch hin und uns wächst das alles über den Kopf. Wenn wir darüber nachdenken, wie das Sofa stehen soll, rechts rum, links rum oder verkaufen müssen, kaufen neues, weil das Sofa nicht reinpasst und welche Farbe an die Wand ins Kinderzimmer soll und so weiter. Es ist pure Anstrengung und eigentlich würde ich mir wünschen, wir hätten uns das alles sparen können. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich, wir müssen umziehen. Ich könnte ja auch sagen, hey, wir ziehen nach Niederhöchstadt, heiliges Land. Ich freue mich drauf. Ich werde eine neue Stelle antreten. Ab November arbeite ich in Bad Vilbel und das wird genial. Stattdessen sage ich, wir müssen umziehen. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott mit ihm ins Gespräch gekommen ist und ihm gesagt hat, dass er aufbrechen, in die Fremde ziehen soll, seinen riesigen Hausstand oder besser gesagt Zeltstand mitnehmen sollte. Er hatte ja keine 4 Wände, in die er ziehen konnte. Und wenn ich Abraham gewesen wäre, dann hätte ich an seiner Stelle ziemlich geflucht. Ich sage, wir müssen umziehen, aber die Geschichte von Abraham, die wird anders erzählt. Bei Abraham heißt es, der hat diese Herausforderung angenommen. Der hat verstanden, wenn ich das eine hinter mir lasse, wenn ich das eine Kapitel in dem Buch meiner Lebensgeschichte zuschlage und die Seite umblättere, dann kommt eine neue Geschichte, dann kommt eine neue Seite, auf der Gott weiterschreiben will. Dann kommt eine Herausforderung, in der ich nicht alleine bin, sondern dann kommt etwas, in dem Gott mich weiter segnen wird. So erzählt Abraham seine Geschichte. Und das würde ich gerne von mir auch sagen können. Wie ist das mit Isaak? Es geht weiter. Isaak ist der Sohn von Abraham und Gott erlegt dem Abraham auf, seinen Sohn zu opfern. Eine unfassbare Geschichte, eine dunkle Geschichte, die sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Wir werden nachher am Ende der Predigt mal gucken, ob es uns gelingt, ein bisschen Licht da reinzubringen. Aber für den Augenblick schieben wir die Frage beiseite, warum Gott dem Abraham das aufgetragen hat, warum er sowas verlangt. Und dann erkennen wir, dass in dieser Geschichte ein atemberaubender Spannungsbogen drin ist. Erinnert euch, dem Abraham wurde verheißen, dass er mit seinen Nachkommen ein großes Volk gründen soll. Und jetzt hat er diesen Sohn, den Isaak, auf dem die Verheißung ruht. Und Abraham soll hingehen und gerade diesen einen Sohn opfern und töten. Er soll sozusagen der Verheißung selbst den Hals durchschneiden. Die ganze Verheißung wird an dieser Stelle auf den einen Punkt eng geführt, an dem alles hätte vorbei sein können. Und kurz bevor das Licht ausgeht, greift Gott ein und rettet das Leben und rettet seine Verheißung. Und schon wieder denke ich, diese Geschichte, die hätte man auch anders erzählen können. Wie so vieles in unserem Leben. Auf meinem beruflichen Weg bin ich oft an den Punkt gekommen, wo ich beinahe grandios gescheitert wäre. Öfter jedenfalls, als mir das selbst lieb ist. An der Uni, in der praktischen Ausbildung, auf dem Weg ins Pfarramt. Und manchmal schaue ich auf diesen Weg und denke, boah, das ist doch eine einzige Liste des Scheiterns, Scheiterns, Scheiterns. Ich könnte ja auch auf die gleiche Geschichte gucken und sagen, das ist eine Geschichte von Augenblicken, wo ich im Scheitern bewahrt worden bin. So wie die Bibel auf die Geschichte von Abraham und Isaak guckt und nicht sagt, boah, dieser Gott ist dermaßen fies, dass er vom Abraham verlangt, seinen Sohn zu opfern, sondern Gott ist einer, der im letzten Moment noch eingreift und die Verheißung rettet. Das ist die Pointe der Geschichte. Das ist die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Und ich bin überzeugt, wenn man die Geschichte so erzählt, die Geschichte seines eigenen Lebens mit einer positiven Pointe erzählt, dann macht das für das eigene Sein, für die eigene Identität einen riesengroßen Unterschied. Und wie ist das jetzt mit Jakob, mit dem dritten im Bunde der Erzväter, dem Gott nach einem Kampf höchstpersönlich den Namen Israel gibt, Gotteskämpfer, nachdem sich Juden auch heute noch 3600 Jahre später nennen? Jakob ist ein Schlitzohr, ein Betrüger, und zwar nicht nur einmal, sondern er ist Wiederholungstäter, einer, der aus seiner Haut scheinbar nicht herauskommt. Seinen eigenen Bruder betrügt er, zusammen mit seiner Mutter betrügt er den Vater um den Segen, und auch anderen in seiner Umgebung geht es nicht besser. Und jetzt überlegt mal, was ist, wenn ihr eine Nation aufbauen wollt? Wen würdet ihr euch aussuchen? Okay, wir dampfen das Ganze ein bisschen ein. Wenn ihr einen Verein gründen wollt, wen würdet ihr euch aussuchen? Ein Schlitzohr oder ein Betrüger wie Jakob? Leute, deren Leben am seidenen Faden hängt wie Isaak? Alte und Fremde wie Abraham? Narzissten, wie es Josef dann sein wird? Gott nimmt genau solche Leute, und die Israeliten sind sich nicht zu schade, ihre Geschichte mit genau diesen Charakteren beginnen zu lassen, weil sie dadurch zum Ausdruck bringen können, wenn es eine Geschichte ist, die Gott schreibt, dann wird der Alte und Fremde zu einem, der eine neue Heimat kriegt, zu einem, der auch im hohen Alter noch Leben von sich bringt. Wenn es eine Geschichte ist, die Gott schreibt, dann wird der, dessen Leben am seidenen Faden hängt, gerettet werden durch alle Widrigkeiten hindurch. Und wenn es eine Geschichte ist, die Gott schreibt, dann wird das Schlitzohr und der Betrüger am Ende zu einem Mann, der die Betrogenen aufrecht um Verzeihung bitten kann. Genauso ist es nämlich bei Jakob am Ende. Er zieht, nachdem er 14 Jahre lang in der Fremde gewesen ist, zieht er zurück, zieht seinem Bruder Esau entgegen, entschuldigt sich demütig bei ihm und anstatt ihn zu töten, nimmt Esau die Entschuldigung an und die Entstehung der Nation der Israeliten geht weiter. Sie geht deshalb weiter, weil die Geschichte so erzählt wird, dass sie selbst bei Schuld und Versagen keine unbarmherzigen Schlusspunkte setzt, sondern immer die Möglichkeit offen lässt, dass Menschen sich auch nach Jahrzehnten noch ändern und einander neu begegnen können. Und ich frage dich, kennst du solche Augenblicke in deinem Leben? Hast du eine Schuld, die du mitschleppst, ein Versagen, das dich umtreibt, ein Streit, der dich verfolgt? Wenn du auf dein Leben blickst, wie erzählst du deine Geschichte? Ist das eine Geschichte, die geprägt davon ist, was in deiner Kindheit, in deiner Jugend schiefgelaufen ist? Ist das eine Geschichte, die geprägt ist von den Fehlern, die du gemacht hast? Oder ist es eine Geschichte, die geprägt ist von den Chancen und den Möglichkeiten und den Neuanfängen, die Gott dir schenken möchte? Sagst du, selbst in meiner gebrochenen Biografie reicht mir einer seine Hand, mit dem ich weitergehen kann, der Versöhnung entgegen? Ich bin überzeugt, dass das einen riesigen Unterschied macht in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Vielleicht macht es nicht so sehr den Unterschied, welchen Weg wir gehen, was uns widerfährt, was wir erdulden müssen im Leben, aber es macht einen riesigen Unterschied in der Frage, wie wir das annehmen können, mit einem schweren oder mit einem leichten Herzen. Und das gilt besonders am Ende unseres Lebens. Das gilt besonders dann, wenn das Leben selbst in Frage steht, wenn wir dem Tod entgegengehen. Dem Tod als dem dunklen Ende, das uns allen droht, oder dem Tod als dem Beginn von etwas Neuem. Wenn wir diese Geschichte unseres Lebens vom Ende her denken, dann ist das allentscheidend, auf welches Ende wir zugehen. Vorhin im ersten Gottesdienst hatte ich im Gesangbuch eine Postkarte drin liegen. Diese Postkarte hat Gott persönlich da reingelegt, denn da steht hinten drauf: Der Tod, das ist ein Spruch von Romano Guardini, der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Und genau darum geht es. Wenn du auf dein Leben blickst, auf diese Geschichte und auf das letzte Kapitel, was eines Tages geschrieben wird, was steht am Ende in dem Buch? Wie geht diese Geschichte aus? Mit dem Tod? Oder ist der Tod nur die eine Seite dieses Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt? So gebrochen unsere Lebensgeschichten sind, so gebrochen ist auch die Geschichte von den Anfängen der Nation Israel. Aber ich finde, und das ist mir nochmal deutlich geworden, als ich das Buch gelesen habe, die Geschichte. Ich finde, es gibt ein Stichwort, was das alles zusammenhält. Diese bunten Geschichten, diese einzelnen Erzählungen von Streit und Versöhnung, von Angst und Versagen, von Hilfe von oben. Der Glaube und das Vertrauen sind dieses Stichwort. Vertrauen darauf, dass Versöhnung auch nach Jahren noch möglich ist. Vertrauen darauf, dass bedrohtes Leben Schutz und Bewahrung erfährt. Vertrauen darauf, dass Aufbrüche und Herausforderungen einem guten Ende entgegengeführt werden. So wird Israel zu einer Nation, so bekommt Israel Identität. Und wie stark wäre das, wenn wir in unserer eigenen Lebensgeschichte ein ähnliches Vertrauen, einen Glauben darauf haben könnten, dass Gott am Ende einen guten Abschluss für unsere Geschichte finden wird. Ich hatte versprochen, wir wollen versuchen, nochmal auf diese Geschichte von der Opferung Isaaks zu gucken und ob es uns nicht gelingt, ein bisschen Licht in dieses Dunkel reinzubringen. Wenn wir schauen, wo das geschehen ist, wo Abraham seinen Sohn genommen hat, und man versucht, diesen Ort, diesen Berg zu lokalisieren, dann wird man an den Tempelberg geführt, im heutigen Jerusalem, den Tempelberg, weil der Tempel, so ist die Legende, genau dort errichtet worden ist und genau da steht bis auf den heutigen Tag. Heute ist es der Felsendom, das Heiligtum der Muslime. Davor stand zweimal ein jüdischer Tempel auf diesem Ort mitten in Jerusalem, wo Isaak geopfert werden sollte, wo ein Mensch sterben sollte, um Gott näher zu kommen. Dieser Ort ist einen Steinwurf von dem anderen Ort entfernt, von Golgatha, wo Gott seinen Sohn geopfert hat, um den Menschen nahe zu kommen. Da, wo ein Mensch glaubt, das Undenkbare geben zu müssen, um Gott nahe sein zu können, da gebietet Gott am Ende Einhalt. Und dieser Bogen, der spannt sich über die ganze Bibel. Am Ende ist es Gott selbst, der an der gleichen Stelle seinen eigenen Sohn gibt, um den Menschen nahe zu kommen. Und überlegt mal, was für einen Unterschied das macht beim Lesen dieser Geschichte, beim Lesen der ganzen Bibel mit all ihren dunklen Passagen und beim Lesen der eigenen Lebensgeschichte, wenn wir uns klar machen, dieser Gott, der hat selbst im Dunkel des Todes noch ein gutes Ende für uns bereit. Schenke uns Gott diesen Perspektivwechsel auf die Bibel, auf unsere Kirche, auf unser eigenes Leben und erhelle er dieses Leben mit seinem Segen und seinem Frieden, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. In Christus Jesus. Amen.